Herzlich willkommen, Dieter Rita Scholl. Du bist ein Interviewpartner von meinem, als Teil von meinem Projekt We're in This Together, was ich in Zusammenarbeit mit dem Schwulen Museum realisiere. Es ist eine künstlerische Recherche, die das Cabaret Chez Nous als einen Ausgangspunkt nimmt. Und ich habe dich als einen Zeitzeugen eingeladen, der nicht so viel direkt mit dem Cabaret Chez Nous zu tun hat, nämlich eigentlich gar nichts, wenn ich es richtig erinnere aus unserem Vorgespräch, aber einen interessanten Blick auf das Genre der Travestie hat und vielleicht auch einen Gegenentwurf aus deiner eigenen Geschichte. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und als erste Frage stelle ich gerne, wann hast du das erste Mal vom Cabaret Chez Nous gehört? Also wie bist du das erste Mal auf das Cabaret Chez Nous aufmerksam geworden?
Also dazu muss ich sagen, ich war von 1979 bis 82 in Hamburg. Und in Hamburg gab es das berühmte Travestie-Cabaret Pulverfass. In meiner Hamburger Zeit habe ich damit natürlich auch ein bisschen Kontakt gehabt und habe dann bei Gastspielen in Berlin, weil ich ja theatermäßig und showmäßig unterwegs war, natürlich auch das Chez Nous kennengelernt oder Künstlerinnen, die dort aufgetreten sind. Ja, das war der erste Kontakt. Ich hatte aber jetzt nicht einen direkten kollegialen oder freundschaftlichen Bezug zu einer Person oder einigen Personen, die da aufgetreten sind, sondern habe immer so ein bisschen zwiespältig auf die Travestie-Szene geschaut, weil in den 70er Jahren waren die ja sehr hochgekommen. Überall gingen die Bürger, die Heteropaare in die Travestie-Shows und klatschten sich auf die Schenkel und haben aber dann mit dieser Doppelmoral gelebt. Sie wollten mit diesen Leuten auf der Straße oder im Leben nichts zu tun haben, aber auf der Bühne klatschen, bewundern, lachen und sich halt amüsieren. Und sagen wir mal, mein erster Eindruck von der Travestie-Szene war toll. Sie kommen raus, sie zeigen sich, sie machen tolle Performances. Und ich liebte natürlich das Spiel mit den Geschlechterrollen, weil das auch mein Thema war die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite fand ich halt es schade, dass die nicht Teil der allgemeinen Emanzipationsbewegung waren, zu der ich mich zugehörig fühlte.
Ich möchte bei zwei Stellen nachfragen. Und zwar das eine ist, du sagst, toll, die kommen raus und die sind nicht Teil der allgemeinen Emanzipationsbewegung. Also zum einen stellt sich dann die Frage, wen meinst du mit die? Also sozusagen, wer findet sich in diesem Regenschirm die? Also wer ist drunter? Und um das historisch einzuordnen, von welcher Emanzipationsbewegung sprichst du?
Also fange ich vielleicht mit der letzten Frage an. Ich bin ja in 70er Jahren sozusagen in die antiautoritäre Bewegung geraten, schon in den 60er auch. Ich war auf der Universität, da gab es sehr viel politisches und emanzipatorisches Engagement und Demonstrationen. Das war einmal die Frauenbewegung, es war die Lesbenbewegung, es war die Schwulenbewegung. Und dann natürlich durch Rosa von Braunheim initiiert, dieser laute Schrei, raus aus den Toiletten, rein in die Straßen. Das heißt also, eine große Message der schwulen Emanzipationsbewegung war, verbergt euch nicht, macht es nicht heimlich, lebt es aus und zeigt es. Zeigt es auf der Straße, zeigt es den Freunden, zeigt es der Familie, zeigt es der Welt. Und in diesem Prozess war halt mein sozusagen großes Coming Out, als ich 1979 mit Bühnenarbeit begonnen habe. Und zwar mit einer Performance, 6? Vergiss es, mit unserer Gruppe Rita und Klaus, was die Nachfolgegruppe von Brühwarm war. Und da ging es halt darum, auch zu provozieren, auch eben die bürgerlichen Normen zu überschreiten, auch Grenzen zu überschreiten. Und das war halt das Gegenteil von in einem Theater sitzen und vor einem bürgerlichen Publikum Amüsement geben, sondern wir wollten halt mehr. Wir wollten wir selber sein. Das war die Message. Und deswegen, denke ich, war so halt ein bisschen eine Abgrenzung von den Künstlerinnen, die eben pures Amüsement gemacht haben. Ich schätze aber sehr viel von diesen Künstlerinnen, wie zum Beispiel Angie Stardust oder Romy Haag oder Sassy de Paris, die wirklich mit Leib und Seele ihre Kunst gelebt und gemacht und vollführt haben. Die schätze ich sehr. Und diese, also Persönlichkeiten, sind für mich auch nicht zu reduzieren auf pures Amüsement. Da ist mehr dahinter. Da ist wirklich ein ganzer Lebensentwurf dahinter. Und da habe ich sehr viel Respekt vor. Wenn ich von die spreche, dann meine ich eben auf der einen Seite die Szene, in der ich damals war. Das waren halt bunte Transen, Tunden, Queers. Und wir waren sehr eindeutig auf der feministischen Seite. Also wir haben uns mit den Feministinnen sehr verbunden gefühlt, mehr als mit den uniformierten Schwulen. Deswegen haben viele von denen ja auch, als es dann den Tuntenstreit gab mit der Lust und der Politfraktion, sich ja auch von uns, die radikaler waren und frecher und provozierender, abgegrenzt. Ich denke, es war eine Zeit, wo irgendwie in der Luft, in der Atmosphäre lag, wir wollen frei sein, wir wollen auf der Straße feiern, wir wollen den Christopher Street Day feiern. In Hamburg gab es das große Pfingsttreffen. Das heißt, die Transen, Tunden und Queers aus der damaligen Zeit, wir waren ständig untereinander, wir waren ständig miteinander. Und da kamen halt zum Beispiel die Travestiekünstlerin aus dem Pulverfass damals in Hamburg nicht dazu. Also da gab es irgendwie ein voneinander getrennt sein. Es gab da kein Zusammenkommen.
Also wenn du über dich selber sagst oder über die damalige Zeit sagst, wir wollten damals wir selber sein, dann würde ich ja jetzt rückblickend nach auch mehreren Gesprächen mit Transfrauen über die Zeit sagen, naja, das war so ein Kabarett, war ja vielleicht auch für die genau der Ort, wo sie selbst sein konnten oder sie selbst werden konnten. Und du hast es eben ja gesagt, bei den Künstlerinnen, also bei Sassy und bei Romy und bei Angie, siehst du das ja auch. Was ich gut fände, wenn wir gemeinsam überlegen, ne, wie hängt das zusammen, also mit so Selbst-Empowerment oder so mit sich selber finden, und wie hängt das mit künstlerischen Formen zusammen, weil das ist ja bei dir interessant. Ne? Für dich bedingt sich das ja gegenseitig, also dass du sagst, ich wollte eine bestimmte Form von Performance entwickeln, die auch mit bestimmten Gewohnheiten und Konventionen bricht und auch dezidiert nicht das bürgerliche Publikum adressiert. Also so habe ich zumindest jetzt dein Statement eben verstanden. Und die aber gleichzeitig trotzdem ermöglicht, dich zu finden, was aber ja im Umkehrschluss nicht heißen muss, dass sich jemand nicht auch in einer tradierten Form von der Bühnenkunst auch nicht trotzdem finden kann, ne? Zumal es ja auch gerade zumindest in den 70ern oder 60er, 70er, 80er ja auch noch keinen anderen Arbeitsmarkt gibt, der für Transpersonen zugänglich ist.
Ich weiß noch nicht. Ja.
Hattest du, wenn du sagst, es gab so einen Spalt zwischen der Travestie-Szene oder den Travestie-Künstlerinnen hin zu den eher aktivistisch orientierten, du hast es gerade Tunden und Queers genannt, Tunden, Transen und Queers. Hast du eine Idee, wie der zustande gekommen ist? Oder wurde damals darüber gesprochen, wieso diese Szenen sich nicht miteinander verbinden?
Also einmal gab es natürlich unheimlich viel Input durch die Travestie-Szene. Also die haben natürlich sich selber dargestellt, sie haben sich selber verwirklicht in diesem gewissen Rahmen. Und das hat uns natürlich auch inspiriert und auch Mut gemacht und auch Lust gemacht. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt davon total auch nicht von den einzelnen Künstlerinnen abgegrenzt hat. Wir haben uns eher von dem Konsum, von dem Markt der Travestie, der sich dann immer stärker entwickelt hat, abgegrenzt, aber nicht jetzt so stark von den einzelnen Künstlerinnen, die natürlich berechtigte Gründe und Motivation hatten, zu arbeiten. Außer Strich und Kabarett gab es ja nicht viele Möglichkeiten. Und dafür hatten wir schon sehr viel Verständnis und hätten eher wahrscheinlich dafür gekämpft, dass sie auch andere Möglichkeiten bekommen, wenn sie das wollen. So denke ich.
Und war in der, also in der schwulen Emanzipationsgeschichte wurde dann Travestie als eine Art Vorläufer gesehen? Also habt ihr euch in der Tradition von einer, oder habt ihr euch in der Tradition von Travestie gesehen? Also mit dem Spiel mit den Geschlechterrollen, oder war das auch?
Also bei mir war es so, dass ich von Kind an mit femininen Kleidungsstücken gespielt habe. Also insofern, ich denke, es war auf der einen Seite ein Teil, dass sehr viele Tunden oder feminin identifizierte Schwule sich einen Frauennamen gegeben haben, Kleider angezogen haben, auf der Straße getanzt haben, in flippigen Klamotten. Also ich denke, da hat die Travestie schon auch eine Rolle gespielt, dass das einfach aufgegriffen wurde. Aber es sollte halt nicht ins Kabarett per Amüsement, sondern auf die Straße, um eine Message zu auch rauszugeben und eine Information an die Welt, hey, wir sind im Alltag da und eben nicht nur auf der Bühne. Weil die Akzeptanz von Leuten, was sie auf der Bühne machen, ist wesentlich größer als die Akzeptanz, was sie Leuten im Leben gestatten. Und man sieht das auch in der Folgebewegung, also jetzt mal, wenn du die Schwulen ansprichst, in den 80er Jahren, sehr viele Schwule haben sich ja von den femininen Tendenzen abgegrenzt, wollten nichts mit Hunden zu tun haben, wollten nichts mit Transen zu tun haben. Und als immer stärker die Leder- und Uniformiertheit und Männlichkeitswerte wichtiger wurden und anstiegen, da haben die Drag Queens und Tunden auf der Bühne zugejubelt, aber im Leben wollten sie auch nichts mit ihnen zu tun haben und eher schlecht darüber gesprochen, auch mies, also runtergemacht. Ja, also das ist eine Spaltung, die durch viele verschiedene Gruppen geht. Ne? Aber ich denke, die Travestie an sich hat etwas hervorgebracht, ausgelöst und verstärkt an Bedürfnissen, und wir haben das in der Bewegung einfach mit eingebracht. Also insofern ist auch eine Dankbarkeit da, dass es überhaupt gelebt wurde und ausgedrückt wurde. Nur halt, wenn ich mir vorstelle, lebenslänglich Playback zu machen, lebenslänglich Stars zu kopieren, also ich finde es halt ein bisschen reduziert in dem Potenzial. Und da ist einfach mehr, es ist mehr Potenzial da. Aber das wurde halt in den klassischen Travestieschuppen, die auf Bustourismus ausgerichtet waren, nicht erfüllt.
Aber das ist ein Einwand gegen die, also gegen so ein Spektrum, ne? Also zu sagen, okay, vielleicht haben, oder Repertoire ist ja das vielleicht das bessere Wort, ne? Also da wird nur ein sehr schmales Repertoire abgefragt und das wiederholt sich ja immer. Das wurde ja häufig auch diesen Orten vorgehalten, ne? Jetzt schon wieder Edith Piaf und Sarah Leander und Marlene. Genau. Wobei ich mich da auch bei häufiger jetzt drüber nachgedacht habe, ob das vielleicht auch was, wie soll ich sagen, ob da auch was, ne, ob da, also widerständig, das klingt so, als wäre es schon, das klingt so kämpferisch, ne, aber so dieses Aufrechterhalten von dem Chinu, was ja in den 50ern öffnet und dann, also seitdem das Chinu geöffnet ist, ist Hildegard Knef da, glaube ich, einfach immer ein Thema gewesen. Weißt du? Oder Edith Piaf. Und ob da nicht vielleicht auch was drin liegt, also wo da auch ein Freiraum entsteht, der vielleicht viel größer ist, als er auf den ersten Blick erscheint. Ne? Dadurch, dass man genau weiß, was man geboten bekommt und dadurch auch, dass man genau weiß, dass es ja auch unverwüstlich ist zu einem gewissen Grad. Ich habe in einem Interview, hat mir eine Person auch die Umgebung des Chinu beschrieben. Ne? Dieses zerbombte West-Berlin, was noch gar nicht wieder aufgestanden ist. Oder das ist nicht aufgestanden, aber was noch gar nicht wieder aufgebaut wurde. Also mit den Kriegs, brachen und umgeschlossenen Blöcken und dann auf einmal mittendrin dieses Kristallleuchter Kudamm Glamour-Spektakel, ne? Also prekäres Glamour-Spektakel. Und ich glaube, man das, also als ich darüber gelernt habe, ist mir das auch nochmal, also ist mir das nochmal in einem anderen Licht erschienen, dass es vielleicht auch Halt darin gibt, dass man nur was ganz Kleines erfüllen muss. Ne? Und das ist vielleicht auch, und das ist aber unter Vorbehalt, da denke ich auch noch drüber nach, ne, dass da vielleicht auch sowas wie Talent auch nochmal anders verhandelt wird. Ne, dass also ne, wenn das Repertoire oder die Anforderung jetzt nicht so unglaublich riesig ist, ist es ja auch ein zugänglicher Ort als zumindest jetzt, weiß ich nicht, die Volksbühne oder das Deutsche Theater, wo man ja ein gewisses Ausbildung, Standing, Erfahrung, Kontakte braucht. Und da scheint es mir, dass das in den Travestielokalen einfacher ist, da reinzukommen. Also das ist natürlich dann der Körper eine andere Währung. Also muss man, dass man einen gewissen Look braucht dafür.
Ja, nee, ich denke schon, dass es toll war, also so eine Aufbruchssituation auch zu erleben und die mitzugestalten. Also wenn du jetzt auf die Ruine Berlin ansprichst, ne, dass das natürlich was ganz Wertvolles ist. Und ich denke, dass ganz viele auch sehr glücklich und dankbar waren, wenn sie da arbeiten konnten. Also das kann ich mir vorstellen, dass es ein riesiges Geschenk ist, in einer relativ intimen, geschlossenen Atmosphäre mit Kolleginnen, die kommen und gehen, auch vom Ausland kommen und auch die Inspiration mitbringen, vielleicht auch französische Lieder oder englische oder sonst was, dass es eine große Inspiration, Bereicherung sein kann. Und sicher gab es in der Travestie-Szene viele Quereinsteigerinnen, das ist mir klar, die also nicht jetzt irgendwie 3 Jahre gelernt haben, was ja heute eher die Tendenz ist, dass die Leute erstmal eher eine Ausbildung machen, bevor sie in so ein Geschäft einsteigen. Also jetzt nicht bei der Travestie, aber so. Und ich meine, die Liebe zu jetzt zum Beispiel bestimmten Idolen oder Sängerinnen, die teile ich auch. Also ich liebe die Texte von Hildegard Knef. Ich liebe Chansons von der Piaf oder von Dalida oder von sonst wem. Aber es war halt immer dieses, also für mich halt immer dieser Beigeschmack, Travestie ist Playback. Das heißt, da gibt's keine eigene Stimme. Und das hat halt das, was wir gemacht haben mit Rita und Klaus und unserem Showprogramm, war das totale Gegenteil. Wir haben Texte geschrieben über unser Leben, über unsere Empfindung. Wie fühle ich mich in einer schwulen Sauna? Was passiert da? Mit welchen Gefühlen gehe ich danach nach Hause? Oder über Beziehungen, die nicht stattfinden oder stattgefunden haben, über Trennungen, über Sehnsucht, über Verzweiflung, über Ängste. Also das heißt, wir haben private und eigene, individuell erfahrene Dinge auf die Bühne gebracht. Und das ist natürlich einfach, das ist so eine Schere, ne? Das ist so etwas ganz anderes. Und dadurch, dass wir halt da relativ erfolgreich waren und 3 Jahre lang ich mehr oder weniger auf Tournee war, war das halt für mich so selbstverständlich, eher doch diesen offenen, authentischen, eigenen Weg zu gehen und nicht jetzt die Texte von Edith Piaf mit Playback zu interpretieren. Ne? Wenn dann, später haben ja die Travestiekünstlerin Gott sei Dank angefangen, selber zu singen. Also gibt es ja etliche, die das dann gemacht haben. Und ganz früher wahrscheinlich auch, die man vielleicht gar nicht so kennt. Aber das finde ich zum Beispiel ein wunderschönes Element. Das ist für mich eine qualitative Steigerung, weil ich da viel mehr von der Person erfahre und spüre, allein über die Stimme, dass ich die Stimme wahrnehmen kann. Ne? Das finde ich ein Geschenk. Also wenn das passiert, und das ist ja dann auch passiert bei vielen.
Also bei Ramonita, dieser sehr alten Künstlerin, mit der ich auch noch versuche zu sprechen, die sagt, dass sie am Anfang, also sie hat begonnen in den 1950ern aufzutreten und sie hatte irgendwann, also hat auch darauf bestanden, dass es immer auch mit einem Live-Orchester gespielt wird. Und sie hat dann auch, ja nicht, also hat sicherlich auch was mit dem Alter zu tun. Irgendwann ist man ja auch zu alt für Travestie. Aber sie hat gesagt, ja, dieses Aufkommen von Playback hat ihr nicht zugesagt. Also weil sie sich eben auch als Sängerin verstanden hat. Also auch diese handwerkliche Idee des sogenannten Damenimitators eben auf allen Ebenen, wo die Stimme auch ein Teil davon ist. Ich möchte nochmal zurückgehen an der, weil du auch von der Lesbenbewegung und von der feministischen Bewegung gerade erwähnt hast, dass die wichtig für dich waren. Mhm. Stehen die im Widerspruch zur Travestie für dich? Weil ich erinnere mich daran, dass wir so in einem unserer Vorgespräche haben wir genau darüber gesprochen, über das Frauenbild, was auf diesen Travestiebühnen gezeigt wird. Magst du das nochmal kommentieren aus deiner Sicht?
Also ich hatte sehr viel engere, auch intimere, privatere Kontakte mit Frauen in der Frauenbewegung und mit Lesben. Und ein Kritikpunkt war sehr oft, dass die Travestiekünstlerinnen sehr stark, sehr klassische, auch traditionelle Frauenklischees verkörpern. Also, dass es eben oft um das Outfit geht, um das Verführen, um einen gewissen Glamour im Körper, im Gesicht, in der Schminke, in der ganzen Art, sich zu bewegen. Und viele Frauen haben das abgelehnt, weil das ihnen konträr erschien zu dem Frauenbild, was sie sich vorstellten zu erreichen, weil sie sich ja gerade gegen die traditionelle Erwartung an Hausfrau und Mutter und diese ganzen traditionellen Werte oder halt auch das Schönheitsideal einer Plastikpuppe, dass sie sich halt radikal dagegen auch gewehrt haben. Und viele Travestiekünstlerinnen neigen schon zu einem Ideal, wo für mich oft das auch, also ja, so eine Mischung aus Plastikidol, auch ein bisschen amerikanisch geprägt eventuell, und einer Künstlichkeit ist, die, wo mir irgendwas Lebendiges fehlt, also was Authentisches. Aber das muss man wirklich von Person zu Person betrachten, weil da gibt's ja eine Vielfalt in der Travestie und in der Trans-Szene wie überall. Und deswegen kann man das nicht über den Kamm scheren. Aber die Reaktion der Frauenbewegung habe ich verstanden und konnte das auch sehr nachfühlen. Es ging darum, einfach selbstbewusst zu sein, leger zu sein, mit den Rollen auch zu spielen und eben nicht mehr nur nach den Erwartungen der Männer zu leben, sondern eben sich selber ein Ideal zu bauen, wie ich leben möchte, frei über den eigenen Körper bestimmen. Und diese Werte waren eben so prägnant und dominant in der femininen und feministischen Bewegung, dass sie manchmal, ich glaube, auch Probleme, also ich weiß, dass es auch Lesben und Frauen gab, die Probleme mit Transsexuellen von Mann zu Frau hatten, die schon sehr feminin waren und die durften dann nicht in ihre Gruppen. Die durften, also die wurden ausgeschlossen und hatten es sehr schwer, obwohl sie 500%ig feminin waren und sich auch so verhalten haben, weil eben immer noch diese Diskrepanz einmal mit dem Frauenbild, mit dem Idealbild oder mit der Kritik an der Plastikfigur, aber auch einfach, weil sie noch nicht körperlich 100%ig Frau waren. Also da gab es ziemliche Konflikte, aber also jetzt nicht speziell in meinem Umfeld. Also ich habe das so nicht erlebt.
Ja, ist noch ein weiterer Community-interner Konflikt, den es dann auch schon seit 40 Jahren gibt. Ja. Ja. Das ist ja auch das Interessante. Bei dem Zurückgucken aus der heutigen Sicht auf das Chenu, jetzt wenig überraschend, die Spannung zwischen Schwulen und Transmenschen, die Spannung hinsichtlich von irgendwie Weißsein und Nicht-Weißsein, die Spannung zwischen, wer ist inkludiert in bestimmten Räumen, wer ist ausgeschlossen. Für mich ist erstaunlich, dass es so wenig, dass diese Konflikte einfach sich immer weiter am Leben erhalten und es aber kaum wirklich interessante Lösungs- oder Verständigungsversuche darüber gibt. Ja. Ich selber habe auch keine. Also ich selber habe wenige. Ja, aber
es ist merkwürdig, dass die Abgrenzungsbedürfnisse sogar jetzt in unserer Zeit noch stärker geworden sind. Also ich weiß, in den 70er Jahren, die Frauen wollten unter sich sein, die Lesben wollten unter sich sein, die wollten keine Männer um sich haben. Die Schwulen wollten unter sich sein und keine Transen und keine Tunden und keine Lesben unter sich haben. Das hat sich alles ein bisschen in eine verschiedene Richtung entwickelt, in manchen im Positiven, manches ins Negative, dass es sich noch verhärtet hat. Und bei den Transpersonen, denke ich, gibt es inzwischen auch extrem viele Abgrenzungen. Also ich erlebe, wenn ich irgendwelche Gespräche, Diskussionen oder auch in der Siegessäule Artikel mitbekomme, ständig, dass die Abgrenzung stärker ist als die Betonung der Gemeinsamkeit. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz starker Unterschied zu den 70ern, wo wir wirklich diesen Zusammenhalt und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das Gemeinschaftsgefühl hatten. Und extrem finde ich im Moment, also halt auch, wenn das allein über Worte geht oder über bestimmte Begriffe, diese Abgrenzungswut, dieses fast schon dogmatische auch. Auf der anderen Seite gibt es dazu natürlich berechtigte Gründe. Man will definiert sein, man will eine Identität haben, man will so auch benannt werden. Das verstehe ich, aber es ist zu hart geworden. Ich finde es zu hart. Wir brauchen mehr fließen lassen, Gelassenheit öffnen, Gemeinsamkeiten schaffen, zusammenkommen in der Vielfalt. Und das ist doch das Geschenk unserer Community, in der Vielfalt zusammenkommen können.
Ein Teil von mir wünscht sich das genauso, aber ein anderer Teil mehr sagt aber auch, dass es einfach schwer ist. Ne? Also ich meine gerade was zum Beispiel, also ich teile die Einschätzung nicht ganz, ich sehe natürlich auch, dass es Abgrenzungsbedürfnisse gibt, aber ich glaube, die waren früher nicht anders. Also ich glaube, die waren früher auch hart. Die sind eben anhand von, weiß nicht, anderen politischen Haltungen vielleicht stärker geworden, ja, oder irgendwie. Also früher gab es natürlich auch diese Abgrenzungsbedürfnisse. Und was ich in den letzten Jahren eigentlich beobachte, dass die Wahrnehmung davon, was zum Beispiel Rassismus ist oder Alltagsrassismus oder Transphobie, dass die eigentlich viel feingliedriger wird. Ja. Und das finde ich erstmal, ich finde das erstmal gut, so, dass irgendwie jetzt auch benannt, also dass ein bestimmtes Vokabular entwickelt wird und zu sagen so, nee, ey, weiß nicht, bestimmte Begriffe stammen aus einer, weiß nicht, rassistischen Tradition, die bitte einfach nicht mehr benutzen. Und ich finde, wenn man aus einer weißen Perspektive raus, wenn man sich, weiß nicht, zum Beispiel mal einen Nachmittag mit dem N-Wort beschäftigt hat, dann braucht man echt nicht mehr lange darüber nachdenken und lässt es einfach weg, ja. So. Und das ist ja auch ein Prozess, um zu sagen, ich respektiere die andere Person. Was ich aber auch sehe, und das auch in den Interviews, dass das Vokabular von heute ja ein ganz anderes ist als das Vokabular aus den 70ern oder aus den 80ern. Und wie man genau in diesen, ich will nicht sagen Generationenkonflikt, aber es ist ja zumindest ein zeitlicher Konflikt, es ist ja nicht unbedingt Generationen, wie sich der überbrücken lässt. Das finde ich, also ist auch vielleicht eine Frage an dich, ne? Wie bleibt man aktuell im Denken, ne? Oder auch in den Begriffen?
Ja, Brücken bauen tue ich an sich sehr gerne. Also ich muss sagen, dass ich manchmal auf Begriffe stoße, die ich nicht verstehe. Also das hängt aber mit den Anglizismen zusammen. Und die sind zum Teil in der Smartphone-Generation dermaßen selbstverständlich. Bei den Gender-Sachen habe ich sehr viel Verständnis. Und ich finde es wunderbar, wenn man in einem Kreis sitzt, wie zum Beispiel bei uns in der Non-Binary-Tantra-Gruppe, und dann wird gefragt, wie möchtest du angesprochen werden? Und dann sagen manche, they, und manche sagen er, und manche sagen sie, manche sagen egal. Allein wenn du einen Kreis von Menschen hast und dann macht man etwas Gemeinsames zusammen, das ist eine wunderbare Basis und da gibt es auch keine Probleme. Ich selber habe zwar in den letzten Jahren sehr viel schöne, auch hauptsächlich professionelle Kontakte mit jüngeren Kollegen oder Kolleginnen gehabt, aber da trat nie, also im professionellen Bereich, nie ein Problem auf mit irgendeiner Verständigung, sondern auf der einen Seite eher ein Respekt, der mir gegenüber erbracht wird, weil ich eben eine lange Geschichte habe in dieser Emanzipationsbewegung der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und auf der anderen Seite, ich mich wahnsinnig freue über die Frische des jugendlichen Idealismus oder der jugendlichen Leidenschaft oder der Bereitschaft, alles zu geben und sich in Einklang zu bringen mit den anderen. Und da ist ein riesiges Talent da und das halt auch auf internationaler Ebene. Also zum Beispiel bei Gritty Glamour, da ist Jao aus Kolumbien dabei, Daniel aus Venezuela. Und das ist ein wunderbares Zusammenspiel. Und wir können das uns schenken. Also wir schenken uns sozusagen unsere Jugend und ich schenke mein Alter. Und es harmoniert. Also es ist eine wunderbare Balance und Melange da. Und das habe ich in anderen Projekten auch erlebt. Ich habe nie diesen Kontakt jetzt mit diesen ganz... Also mit denen, von denen ich immer höre, dass es sie gibt, dass sie da unheimlich streng und dogmatisch und extrem sind, den habe ich gar nicht. Vielleicht komme ich in diesen Bereich gar nicht mehr hin, weil ich einfach zu alt bin.
Ja, die Frage an dich kommt ja auch aus meinem Wissen heraus, dass du ja im Prinzip so Gender Queer oder Gender Bending oder heute vielleicht auch Non-Binary auch ja lebst oder bist, ne? Du hast es ja, also das steckt ja auch in deinem Vornamen, ne? In Dieter Rita ja auch drin, oder interpretiere ich da jetzt viel?
Nee, du bist richtig. Also ich denke, wenn ich so zurückblicke, ich war mein Leben lang fluid. Das ist ja auch ein Modebegriff heutzutage, ne? Fluid, ich bin fluid. Ja, was heißt das? Also das heißt für mich, dass ich mich sehr ganzheitlich empfinde. Das heißt, alle Anteile in mir, ob sie jetzt feminin, männlich, dazwischen oder trans oder sonst was sind, die sind sowieso alle da. Die sind alle in mir, die sind alle in mir gespeichert. Und ich habe angefangen 1979, und da brauchte ich einen Bühnennamen. Und da habe ich mir den Namen Rita Bastardo gegeben. Ich fand das wunderbar, Rita Bastardo. Und in dem Namen Rita, geboren Dieter, steckte der Name von Rita Hayworth, die ich als Filmstar und als Glamourstar und ihre Eleganz, wegen ihrer Eleganz sehr geliebt habe, aber gleichzeitig der Name von Rita Moreno aus der West Side Story, diese leidenschaftliche südamerikanische Tänzerin. Und mich begleitet eigentlich mein Leben lang in meiner Entwicklung diese Mischung aus einer gewissen Eleganz und einer Lässigkeit, einer Wildheit, die eben durch diese Tänzerin auch verkörpert ist. Und dann habe ich eben die Tourneen damals mit diesem Namen Rita Bastardo gehabt. Freunde, Leute haben mich immer nur noch Rita genannt. Ich bin von Heteromännern als Frau akzeptiert worden. Also es war wild und ich habe das sehr ausgelebt. Und dann habe ich, denke ich, mein Thema Gender professionalisiert und habe das eben in Rollen reingegeben, auch in Rollen, die ich mir selber geschrieben habe, aber auch in Theatergruppen, in Ensembles und auch Fernsehen und Film. Und als ich halt auf diese professionellere Schiene kam, kam ich zum Beispiel auf das Problem, dass die zentrale Bühnen- und Filmvermittlung mit meinem Namen nichts anfangen konnte. Also die wussten dann nicht, mich bei den Männern unterbringen oder bei den Frauen. Es war damals üblich, dass Travestiekünstlerinnen bei den Männern liefen, aber mit dem Travestienamen eventuell. Und ich hatte da nur Ärger und Stress, weil ich habe meine Engagements immer über Castingfrauen, die mich kannten, oder über künstlerisch orientierte Regisseure bekommen, aber nicht über diese Agentur. Und ich bin auch nie bei einer Agentur gelandet, weil es gab einfach immer schon das Problem, wenn du mehr Frauenrollen gespielt hast als Männerrollen, wo gehörst du hin? Wo sollen die dich unterbringen? Und da gab es überhaupt keine Offenheit. Und deswegen natürlich Hut ab vor diesem Act Out, was es jetzt gibt, wo die queeren Darsteller und Darstellerinnen sich eben geoutet haben. Ich muss da auf der einen Seite ein bisschen lächeln, weil ich bin seit den 80er Jahren offen queer im Film- und Fernseh- und Theatergeschäft. Und man wird schlecht behandelt. Also es ist als Fazit, ich kriege meistens, wenn ich überhaupt Rollenangebote kriege, bekomme ich halt als Transvestit ein Angebot. Und es ist überhaupt kein Interesse vorhanden in der Richtung einer Ganzheitlichkeit, also eines größeren Spektrums. Man wird reduziert auf eine Schublade und tschüss. Und das, ja, das ist unbefriedigend und auch enttäuschend. Ja, und dann wolltest du ja noch, wie ich dann zu dem Namen kam. Ich habe mir halt dann in der professionellen Ebene gedacht, es macht Sinn, einen Namen zu haben, wo die Leute automatisch mit dieser Ganzheitlichkeit konfrontiert sind. Wo sie dann die Frage stellen, ja, soll ich dich Dieter oder Rita nennen? Ah! Ja, also genau das Oder ist ja das Kranke. Und dann habe ich einfach halt diesen Namen Dieter Rita Scholl genommen, weil er meine Ganzheit, mein ganzes Leben verkörpert und alles davon ist ein Teil von mir. Und bin damit relativ gut gefahren. Allerdings ist es immer noch so, dass die Leute fragen, ja, er oder sie oder Dieter oder Rita. Und das Einfachste ist dann zu sagen, Dieter. Das ist dann wunderbar. Das ist auch meine Homepage, dieterscholl.de. Das ist dann die einfachste Lösung. Ja, so gehe ich mit den Namen um. Wie gesagt, Namen sind für mich wirklich ein Spiel. Also ich habe mit Namen auch immer gespielt, mein ganzes Leben lang. Ne? So, also Namen sind zwar oft sehr wichtig, also man hat einen Namen und denkt, ja, da hat man sofort ein Bild von der Person oder so. Aber das ist für mich halt alles fließend. Das ist wirklich fließend. Also meine inneren Gefühle, meine Lebensausrichtung ist von Phasen auch gezeichnet und Phasen, in denen ich provozieren wollte und immer geschminkt raus war draußen auf der Straße. Von Phasen, wo ich mich total gerne zurückziehe und ganz schlicht bin und auch nicht gleich erkannt werde von Leuten, die mich eventuell kennen könnten und so. Also da gibt's ganz viele Phasen und Schwankungen und das vermischt sich halt zu einem Konglomerat und das bin halt ich.
Wobei bei Rita, da findet ja noch mehr statt. Das ist ja nicht nur ganzheitlich für dich, ne? Sondern es war ja auch, du hast ja auch dieses Manifest geschrieben.
Ja.
und da, ja, ne?
1979.
Also das ist ja, was ich bei dir so spannend finde, ne? Dass das eine identitären Selbstfindung, aber auch mit so einer künstlerischen Selbstfindung so, wie soll ich sagen, das wabert bei dir so ineinander über. Mhm. Ja? Und als du Rita, als Rita ja geboren wurde, so habe ich es verstanden, ist die ja auch ein Gegenentwurf zur Travestie gewesen. Mhm. Also korrigiere mich, wenn ich zu viel rein interpretiere.
Nee, das ist richtig. Also ich habe zum Beispiel, ich hatte sehr schöne Haare, sehr volles Haar. Ich habe nie Perücken getragen, zum Beispiel. Ich habe mir keine falschen Brüste hingeklebt. Ich habe mit meiner flachen Brust und mit meinen Brustwarzen, die mir vollkommen ausreichen, das feminine Element irgendwie ja gezeigt. Ich wollte sowohl meine Zerbrechlichkeit als auch meine Stärke zeigen. Das war immer mein Anliegen, weil beides mich sehr stark ausmacht. Und ich wollte auch einen modernen Frauentyp verkörpern, wobei der Witz dabei ist, dass ich oft auch ganz traditionelle Seiten plötzlich entwickelt habe, wo Klaus, mein Bühnenpartner, oft ausgeflippt ist, wenn ich irgendwie mich mit der Technik blöd angestellt habe oder sehr verständnisvoll gegenüber anderen Menschen waren, die mich vielleicht dann auch entweder geliebt oder auch abgelehnt haben. Also es gab traditionelle feminine Seiten an mir, mit denen ich erstmal auch zurechtkommen musste. Und trotzdem habe ich sehr stark an einem Bild gearbeitet oder auch an einem Ideal, und das zumindest in Rollen auch immer sehr stark verkörpern können. Eben nicht die Abhängige, nicht die Leidende, nicht diejenige, die sich nur an den Hoffnungen in ihrem Leben entlang schlängelt, einen Mann, einen Traumprinz zu finden, sondern einfach ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen und sich selbst zu sein, in allen Schattierungen. Ja, das war mein Entwurf. Das war schon eine starke Abgrenzung gegenüber diesem, finde ich, heute extrem präsenten Drag-Queen-Modell einer perfekten, amerikanischen, super tollen, super Vibe-Wahnsinnsfrau. Also das meine ich jetzt auch optisch, visuell. Mhm. Diese Modelle, die ich auch zum Teil sehr uniform finde, wo ich wenig empfinden kann, also wo ich wenig spüren kann. Es gibt ganz tolle Drag Queens, also jetzt heutzutage, die ich sehr toll finde und die sehr engagiert sind, egal ob das Gloria ist oder andere. Aber insgesamt, dass das so zum Mainstream geworden ist, diese Art von amerikanischem Ideal zu verkörpern, mit den langen Wimpern, den perfekten Wangenknochen und diesem Modelartigen, ich weiß nicht, es berührt mich nicht. Also irgendwas fehlt mir da.
Aber das lässt sich ja auch auf einige, aber es lässt sich ja auch auf die Travestie anwenden, was du genau, das Letzte, was du gesagt hast, ne? So dieses, dieses Frauenbild, wo die Aufmerksamkeit des Mannes das Wichtigste ist oder irgendwie, wie findet man einen Mann, welche Abhängigkeiten gibt es, irgendwie Herzschmerz, unerfüllte Liebe. Ich meine, da ist auch, ich kann da schon auch mitfühlen, ja, aber sozusagen nicht zu dem ganzen Ausmaß.
Ja. Ja. Jedem seine Dosis.
Naja, aber es ist ja auch zum Beispiel die, ne, es ist auch vielleicht so einfach, das nur der Travestie vorzuwerfen, ne? Die ganzen Schwulen mit ihrer Marianne Rosenberg Begeisterung, die ist jetzt ja, ne, die ist ja auch nicht von ungefähr. Das ist ja im Prinzip auch genauso dieses, die unerfüllte Liebe von einem Mann oder die nicht erhaltene Aufmerksamkeit von einem Mann.
Ja, aber das ist ja auch, also das ist ja ein Problem der Drama Queen überhaupt und da schließe ich mich auch nicht aus. Also da schließe ich mich nicht aus. Drama Queen, ich wollte immer gerne Drama spielen. Also sowohl im Theater als auch im Film.
Aber am liebsten eben nicht in der Rolle des Transvestiten, sondern in möglichst...
Ja, in der ganzen Person. Ja, das ist das Drama. Das also jetzt, ich bin Vorreiterin von queeren Darstellerinnen, weil ich bin seit den 80er Jahren, 90er Jahren offen als Transvestit oder irgendwas dazwischen auf Bühnen und im Film und Fernsehen. Trotzdem habe ich keinen wirklichen Stand auf dem Markt. Ne?
Aber wenn du sagst, ne, dir fehlt der Stand oder die Anerkennung, warum glaubst du, fehlt die? Liegt es einfach so banal, die Zeiten ändern sich oder gibt es andere?
Es gibt viele, viele Gründe. Also erstmal muss ich sagen, ich habe ja punktuell sehr viel Anerkennung bekommen. Ich habe ja auch vieles erreicht. Ich habe viele Möglichkeiten bekommen. Aber das meiste davon ist eigentlich aus meiner eigenen Kraft entstanden. Also, dass ich aus eigener Energie, auch wenn ich Abstürze hatte, mich wieder wie Phönix aus der Asche wieder neu entwickelt habe, und dann auch wieder Fuß gefasst habe. Aber sag mal, das, was ich mir gewünscht habe im professionellen Bereich, wäre halt eine Kontinuität. Also, dass du einfach, wenn du im Fernsehen eine Rolle hast, irgendwann ein neues Angebot kommt, dass es weitergeht. Oder wenn du auf einer Theaterbühne bist, was mir jetzt im Theater Gott sei Dank passiert ist, dass sich jemand sieht und dich engagiert für ein neues Stück. Also dieses Selbstverständliche. Ne? Und das schaffen heutzutage eben im Konsumzeitalter, im Marketingzeitalter fast nur noch Menschen, die eine Agentur haben. Ich habe nie eine Agentur gehabt. Ich habe alles autonom sozusagen aus mir selber herausgeschaffen und auch bewältigt und auch weitergetrieben. Das heißt, da bin ich ein alter 68er einfach. Ne? Also alles autonom und eben nicht abhängig von irgendjemand, der vielleicht irgendwas für dich tut oder auch nicht. Also sagen wir mal, punktuell habe ich viel erreicht für mich und auch eine tolle Anerkennung bekommen, aber mir fehlt dieser Stand einfach, ja. Also dass mehr jetzt potenzielle berufliche Partner wie Regisseure, Produktionen, Redakteure an mich denken als Möglichkeit. Ja, also ich habe zum Beispiel ganz selten Castings. Wenn ich in so ein Casting komme, dass jemand, das mich direkt will, und dann, dass ich gar kein Casting brauche, Oder dass ich schon jemand kenne und da schon ein Interesse oder ein irgendwas ist. Aber es ist so eine Missbilligung auch, und ich finde auch, dass in Deutschland speziell die Schubladen ja sowieso extrem stark sind. Und es fehlt einmal die Lust und die Energie, Talente zu unterstützen. Das erleben ganz viele junge Filmemacher, die ihren ersten Film machen an der Hochschule, einen Erfolg damit haben. Und das war's. Sie landen in der Werbe-, in der Industriebranche und werden wirklich nicht weiter gefördert. Also es ist keine Neugierde, keine Liebe zu Talenten da. Und das zum Beispiel habe ich immer extrem vermisst. Ne? So, ist ein Punkt. Aber es sind ganz viele tausend und eins Gründe, die da drunter liegen.
Also ich verstehe, wenn du sagst, es gibt, oder dir ist viel Diskriminierung widerfahren oder dir ist nicht die Anerkennung erfahren, wie sie auch allen anderen queeren Künstlern nicht richtig widerfahren ist in den 80ern, weil einfach die Zeiten in Deutschland in den 70er, 80er, 90ern andere waren. Und ein Beispiel, was mir da einfällt, ist eben, das hat nichts mit dir direkt zu tun, aber Der bewegte Mann. Den habe ich vor kurzem nochmal mit einem Freund geschaut und er wurde ja so als bahnbrechend ja auch in den 90er Jahren ja auch beschrieben, ne? Es gibt eine schwule Hauptrolle. Und wenn ich den mit heutigen Augen gucke, ist die schwule Hauptrolle sozusagen darauf reduziert, einfach nur Til Schweiger anzuschmachten, den ganzen Film über. Es ist ja auch mit heutigen Augen wirklich ein Albtraum, der Film. Ja? Oder wo ich mich wirklich fragen muss, warum war der so bahnbrechend? Also ich verstehe es, wenn es eine der ersten offen schwulen Darstellungen im deutschen Film ist. Aber die ist eben nicht so gut gealtert, aber trotzdem ist die als Zeitdokument wichtig. Und ich wünsche dir ja auch, dass dir mehr Anerkennung jetzt ja auch erfährt oder dass du mehr Anerkennung erfährst. Passiert ja in den letzten Jahren ja auch mit, weiß nicht, ich habe dich ja gesehen bei So Schön, bei Legende in der Volksbühne, nicht bei So Schön. Und bei Babylon Berlin bist du ja auch in der Gastrolle mit dabei oder auch bei, ich erinnere mich auch an Hintergittern aus den 90ern. Aber da natürlich bist du ja auch der Transvestite da in dem Kiosk. Du schmuggelst ja Sachen rein. Also ich möchte nochmal zurückgehen zu deinem eigenen Selbstentwurf. Und ich habe dich ja auch gebeten, das Rita-Manifest mitzubringen, weil du dich ja auch so stark eben abgegrenzt hast von der Travestie. Und vielleicht setzen wir mit dem nochmal neu ein. Mhm. Magst du ein Stück daraus vorlesen oder das Ganze vielleicht?
Ja, das ist ja nicht viel. Das ist ja nur eine Seite.
Aber ich bin sehr berührt, wie es daherkommt. Also da es ein Audio-Interview ist, Dieter Ritter hat einen blauen Schnellhefter dabei und auf der ersten Seite steht mit goldenem Glitzer Rita geschrieben.
September 79, Hamburg. Transis und Schwule sind ja im Moment sehr in. Die bringen etwas Glitzer und Farbe in den grauen Hetero-Alltag. Es macht mich wahnsinnig wütend, als Clown auf der Bühne applaudiert und draußen auf der Straße verspottet zu werden. Deswegen will ich keine leicht verdaubare Kost verabreichen, die wie alles konsumierbar ist. Ich möchte euch mit mir bekannt machen, mit meiner Person, mit meiner Lebenskraft genauso wie mit den gestorbenen Toten, mit meinen Höhenflügen und den Abstürzen. Ich sage euch, wenn du nicht weißt, ob du Mann oder Frau bist, kannst du jeden Tag 1000 Tode sterben und total vor die Hunde gehen. Du hast echt das Gefühl, die Heteros haben nur total vermoderte und verstaubte Schubladen im Gehirn. Kotze! Transi-Filme wie Ausgeflippt, ein Käfig voller Narren und die ganzen Revues und Shows. Ich finde vieles daran auch toll, find's einfach gut, dass wir rauskommen. Aber eigentlich möchte ich mich doch einsagen lassen und erst wieder aufgeweckt werden, wenn alle Männer schwul und alle Frauen lesbisch sind. Es ist so zum Kotzen. Alle fordern andauernd von dir, dass du in ihre blöden Schubladen reinpasst. Ich bin total sauer und bereit, sämtliche Schubladen zum Einsturz zu bringen. Mich dürstet nach Rache. Und so hieß der Eisbecher, den wir im Café Tuk Tuk verabreicht haben, dann Ritas süße Rache.
Was ich bei so einem Dokument schön finde, ist ja auch die Sprache. Das ist ja noch so ganz klar, alles ist so, mich kotzt es an, ich will Rache, ich will erst wieder aufwachen, wenn alle schwul oder alle lesbisch sind. also das, ne, das ist ja auch die Sprache aus der Zeit damals, ne? Ja. Und was ich bei der Sprache eben so charmant finde, ist, dass sie so ein Außen ganz stark adressiert. Ne? Sie weiß ganz genau, was der Feind ist. Der Feind ist, oder das Problem ist, die Mehrheitsgesellschaft, ne? Sozusagen. Es gibt ganz wenig, oder zumindest in dem Dokument steckt so ganz wenig Widersprüche, stecken kaum Widersprüche innerhalb der Community drin. Es ist direkt klar, okay, ich will keine Belustigung sein für das Heteropublikum. Ich will nach draußen, ich will mich selber zeigen. Ne? Also es ist ein ganz starkes, so ein Entwurf im Gegenteil zum Mainstream. Mhm. Ja. Und trotzdem gehst du ja ganz dezidiert die Travestie dann ja auch an. Also du unterstellst der Travestie, oder der Text unterstellt der Travestie, oder du in den 1970ern unterstellst der Travestie, dass sie was für ein Mainstream- oder Heteropublikum macht, was kommt und klatscht. Und warum glaubst du, war das ein Heteropublikum? Also es ist jetzt so, mein erster Impuls, als ich begonnen habe, so nachzudenken über das Cabaret Chenou, ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich kein Community-Ort? Also warum ist das eigentlich, also warum adressiert es nicht ganz spezifisch auch eine schwule Community oder eine queere Community? Also genau, queer gab es ja noch nicht, aber warum adressiert es nicht eine spezifische Community? Warum ist die Annahme bei der Travestie oder bei solchen Läden wie dem Chenou, du hast eben auch das Pulverfass genannt, die sind ja, also nicht identisch, aber schon in einem ähnlichen, also ähnliches wird auf der Bühne geboten, nochmal mit unterschiedlichen Qualitäten oder Unterschieden auch, also weil das Chenou ja immer auch sehr darauf bedacht war, besonders exklusiv zu sein oder exklusiver zu sein als andere Läden. Aber warum wird der Travestie erstmal unterstellt, dass sie für ein Heteropublikum ist?
Ich denke, dass am Anfang, als die Läden aufkamen und publik wurden, schon auch sehr viele, zumindest Schwule, in die Travestie-Shows gegangen sind. Also das ist ja wie bei vielen Events, die aus der Community entstehen, dass am Anfang ein sehr kleiner und begrenzter Kreis zu solchen Events kommt. Und dann denke ich aber durch die Ausrichtung, dass es ja um Show, um Glamour, um tolle Frauen, um Travestie ging, dass das dann natürlich ein sehr breit orientiertes und auch heterosexuell orientiertes Publikum angezogen hat. Weil das ist ja etwas, was es im biederen 50er Jahre Deutschland, 60er Jahre Deutschland überhaupt nicht gab. Also das Wirtschaftswunder und die Tabuisierung des Zweiten Weltkriegs und des Hitlerfaschismus haben die Leute ja vollkommen abgeschnitten von irgendwelchen innovativen Kulturerlebnissen. Und als es dann in den 70ern halt stärker wurde, denke ich, haben sich die Menschen und ihre Sinne schon sehr einfach dafür auch geöffnet und die wollten dabei sein. Ein Kollege aus der Arbeitswelt hat erzählt, ey, ich war gestern im Chenou und da musst du unbedingt hin und so. Also ich denke, dass das dann einfach sich automatisch erweitert hat und dann eben ein gewisses Mainstream-Publikum erreicht war und das dann auch so mainstreamig wurde, dass viele aus der Community gar nicht mehr hingehen wollten. Also vielleicht, weil sie eine Kollegin kennt, die da auftritt, dann gehen sie gerne hin, feiern ihren Geburtstag da. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Locations extrem teuer waren. Man mit Flasche Sekt dann irgendwie, ich weiß nicht, 100 Euro oder 60, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war nichts für denjenigen oder diejenigen, die vielleicht prekär lebten oder einen kleinen Job nur hatten. Das war echt teuer. Also das war, da musste man erstmal in die Kasse greifen und sich das leisten. Und das konnten sich manche vielleicht zu einer Geburtstagsfeier oder zu einem speziellen Event, wenn mal Leute aus dem Ausland oder aus anderen Städten zu Besuch kamen. Aber das war ja nichts, wo man mal so 5 Euro und dann bist du drin, ne? Also das war schon. Und insofern eben halt auch einfach diese Konsumträchtigkeit, sich amüsieren wollen, was ja verständlich ist. Also wir wollen uns ja auch amüsieren. Und das hat sich einfach, ist wie ein Lauffeuer, hat das dann Mode gemacht. Und es war einfach dann schick, in eine Travestiekneipe zu gehen. Und da ist erstmal nichts dagegen zu sagen. Ich denke nur, dass halt sozusagen die Mainstream und das Heteropublikum dann halt einfach Überhand gewonnen hat. Und vielleicht die Transen oder die Schwulen oder die Lesben, die da auch mal hingingen, dann gar nicht mehr weiter aufgefallen sind. Und wer das ja dann extrem aufgegriffen hat, war Mary and Gordy und dann später Mary. Wenn du die Live-Mitschnitte siehst von Mary, da sind natürlich alle Menschen vertreten. Da sind Schwule, da sind Lesben, da sind Frauen, da sind Männer. Aber hauptsächlich ist es ein Mainstream-Heteropublikum, was sie bedient hat und mit Erfolg, mit großem Erfolg.
Sind viele Ebenen drin gewesen. Also das eine, was ja da jetzt auch zwischen den Zeilen drin steckt, du warst nicht angezogen von der Travestie und du bist nicht hingegangen. Also sozusagen, es war schon mal kein Ort, den du attraktiv fandest, um ihn zu besuchen. Ich habe aber jetzt in den letzten, weil ne, du hast gesagt, okay, vielleicht, da sind dann viele aus der Community auch nicht mehr hingegangen, weil es dann zu mainstreamig wurde. Und ich habe mit einer Person auch schon gesprochen, die durch den Besuch des Chenou auch erst so ihr Coming-out realisiert hat. Weißt du? Und das finde ich in der Rückschau wichtig zu sehen, ne? Wenn man auf so einen Tourplan guckt, dann kann man ja entweder sehen, okay, die sind ganz schön lange getourt, aber wenn man sich darüber mal fragt, okay, ja, das war vielleicht für viele in der Provinz auch das erste Mal, dass die eine Nicht-Hetero-Person auf der Bühne gesehen haben. Weißt du, also und dafür hat ja diese breitere gesellschaftliche Anerkennung des Genres Travestie vielleicht auch was dazu getan, ne? Dass sie sozusagen erstmal den Schritt da rein, also ne, so die erste Schwelle genommen haben, dass sie nicht direkt von so der Selbstrealisierung, der Unterdrückung und des Coming-outs nicht direkt auf den Kuhdamm gegangen sind und irgendwie in einem Fummel, sondern dass der erste Schritt vielleicht war, ich muss mal in so ein Kabarett gehen. Ja, und dann gibt es auch eine Ebene, die da auch drin steckt und die ich selber aber leider auch noch nicht komplett richtig verstehe. Also die Zäsur des Faschismus im Zusammenhang mit so repressiver Sexualmoral. Aber ich bekomme die Gedanken selber noch nicht richtig zusammen. Also es ist unglaublich kompliziert, das zu verstehen. Ne? Also so. Also genau, also ja, es gibt ja Historikerinnen, die genau dazu arbeiten, also repressive Sexualmoral nach dem Zweiten Weltkrieg, aber das zusammenzudenken mit Travestie gelingt mir noch nicht so richtig. Aber dieses Anrüchige der Travestine, dass es so ein bisschen frivol ist und so Mann oder Frau, wer weiß es schon so genau, also auch dieses, oder auch die erotisierende oder die erotische Komponente darin, die ist ja auch wichtig. Ne? Es gibt einige erzählen sich das Chenou ja auch als so nur so ein Performance-Ort, aber dann frage ich mich ja, warum müssen dann Stripperinnen auftreten? Ne? Also es ist natürlich auch eine Form von Performance, aber wo, ich sag mal so, die Bühnenkünste nicht so im Vordergrund stehen, wie vielleicht jetzt der Körper oder ne? das gesehen werden des Körpers. Ja, eine Leerstelle von mir, von meinem Intellekt, meiner Recherche.
Naja, aber man kann sich das so vorstellen wie ein Sektkorken, der knallt. Also es wurde etwas freigesetzt, also durch die auch sexuelle Befreiungsbewegung, durch die Emanzipationsbewegung wurde etwas freigesetzt und da wollten letztendlich dann halt irgendwann alle auch teilhaben. Ne? Also das war eine Energie, die lag in der Luft und ich finde es vollkommen verständlich, dass da ab den 70ern besonders jeder irgendwie auch sich was davon holen wollte und da miterleben wollte. Und das Frivole und das Körperliche ist ein ganz, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des Travestie-Erfolgs auch. Also das mit Charme, mit Eleganz, mit Frivolität, mit Nacktheit, mit Strip, mit wunderschönen Kostümen eben auch die Leute wirklich angelockt wurden. Und das war wirklich Kabarett. Ich kannte sehr gut Manuela Riva, mit der war ich auch befreundet. Und die hat ja sogar eine Schallplatte rausgebracht. Ja, ich bin die tolle Frau aus der Tingle-Tangle-Show. Und das war eine Energiebombe. Manuela Riva hat sich ins Taxi gesetzt, hat sich mit einem so langen Zigarettenanzünder eine Zigarette angezündet und hat die Taxifahrer bequatscht und manchmal dann mit nach Hause genommen. Also Manuela Riva live, gar nicht auf der Bühne, war schon ein Ereignis, ne, zum Beispiel. Und was ich immer toll fand, das waren die internationalen Kontakte der Travestiekünstlerinnen. Die sind gereist, dann waren sie in der Stadt, dann waren sie in Nürnberg, dann waren sie in Berlin, dann waren sie in Hamburg, dann waren sie im Ausland, dann waren sie vielleicht in Paris, wenn sie Glück hatten. Also da gab es die Möglichkeit, Engagements für ein paar Monate zu bekommen und dann auch wieder angefordert zu werden von einem anderen Platz, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Das fand ich immer eine große Qualität, wenn mir welche von den Freundinnen oder Kolleginnen erzählt haben, welche Möglichkeiten da bestehen. Ne? Natürlich auch die Abhängigkeiten, klar, von den jeweiligen Chefs, der zum Beispiel Pulverfass, Herr Diego oder wie der hieß, war mir so unsympathisch.
Ja, das ist ja bei jedem Ort, den es lange gibt, dass da meistens eine Person dahinter steckt, die, wie auch immer man zu ihr steht, aber man kann ja in jedem Fall bescheinigen, großes Durchhaltevermögen.
Ja, hart im Nehmen.
Nochmal zurück zu den, du hast jetzt die Travestie eingeordnet in so die Emanzipationsgeschichte der 68er, also in die der sexuellen Befreiung. Mein Bauchgefühl sagt, dass es da ja auch so einen Rückbezug auf Weimarer Republik gibt, in dieser Kabarettkultur. Also ich frage mich, also jetzt dieses Bild, okay, Busladungsweise Heterotouristen in Berlin, frage ich mich, kommen die wegen der sexuellen Revolution ins Chenu oder kommen die wegen sozusagen dem, weiß nicht, dem Flair der 20er und 30er in den 60er, 70er und 80er? Also weil irgendwann hat das Chenu ja so einen Status auch gehabt, okay, das macht man, wenn man zu einem Berlin, also wenn man gehört Berlin, dazu. Genau, gehört zu so einem Berlin-Ding dazu. Aber ja, ich weiß noch nicht, hinsichtlich der Überschneidung, ob das Interesse dann aus einer Nostalgie kommt oder aus so einem.
Also ich meine, du spielst jetzt speziell auf Berlin an, aber Travestie war ja überall en vogue. Ne? Also, aber jetzt speziell bei Berlin, ich denke, Berlin wird immer assoziiert werden mit dieser vorfaschistischen Zeit, wo ihr eben sehr viel Kultur, sehr viel Freiheit, sehr viel Freizügigkeit gelebt wurde. Und das wird immer als Markenzeichen für Berlin gelten, egal wann und egal wo. Und ist auch heute noch so und wieder so. Und ich denke natürlich, wenn man ein Berliner Kabarett geht, dann ist diese Assoziation liegt sehr nahe. Aber nicht jeder weiß über die Berliner Kultur, jetzt der zum Beispiel aus Düsseldorf oder aus Mönchengladbach kommt, über die Weimarer Republik in Berlin Bescheid, also in die speziellen Sachen. Aber ich denke, es gab ja auch wahrscheinlich manchmal Beiträge, die ein bisschen auch nostalgisch an die 20er Jahre erinnern oder erinnern sollten. Und das, denke ich, wurde sehr neugierig und auch interessiert vom Publikum angenommen.
Ich habe tatsächlich nicht mehr so viele Fragen. Ich bin irgendwie an dem, also ich bin dir jetzt schon sehr dankbar. Und ich habe das Gefühl, eigentlich würde ich mich jetzt nochmal wiederholen bei so vielen, bei so vielen Fragen. Aber ich habe das jetzt eigentlich schon recht gut verstanden, auch wie du dich abgegrenzt hast, was deine Einwände gegen die Travestie waren. Aber wir können es vielleicht nochmal drehen hinsichtlich, wie du dich dann entworfen hast, also was du stattdessen gemacht hast. Also haben wir jetzt relativ lang so auf deinen Einwänden und Abgrenzungen rumgeritten. Aber wie hast du denn, welche Form hast du denn stattdessen gewählt? Du hast schon so ein bisschen erzählt von Rita und Klaus und von dem Café Tuk Tuk. Und gab es dann, oder wie ging es dann weiter? Also du hast, genau, das ist die Nachfolgergruppe von Brühwarm. Also du warst dann auch bei Brühwarm mit dabei.
Rita und Klaus, und, nein, bei Brühwarm war ich nicht dabei. Die Geschichte war so, dass die Gruppe Brühwarm 1979 aufgehört hat zu spielen als Kollektiv. Und Klaus Blenkers ein halbes Jahr bei Brühwarm in der letzten Zeit mit dabei war. Und bei der Eröffnung vom Tuk Tuk habe ich eine Performance gemacht, weil ich ja Teil des Kollektivs vom Café Tuk Tuk war. Und da hat Klaus mich gesehen und gefragt danach, ob wir nicht zusammen ein Programm entwickeln. Er hätte Lust dazu und er sähe bei mir die Energie dazu. Innerhalb von 2 Wochen hatten wir ein Programm und konnten dadurch, dass er von Brühwarm noch die ganzen Orte hatte, also die Schwulenzentren, die Cafés, die kleinen Theater, wo Brühwarm aufgetreten war, konnten wir alle anschreiben und wir hatten im Nu einen Tourneeplan. Also es war ein leichtes damals, ohne Agentur, ohne Management, ohne drumherum, einfach anzurufen in einem Schwulenzentrum. Ja, hier, wir haben eine neue Gruppe und wir haben ein Programm und wir wollen gerne kommen. Und dann war ein Termin da. Und das lief also quasi wie am Schnürchen automatisch. Und nach dem Erfolg dann, also wir hatten etwa 90 Vorstellungen, glaube ich, in Deutschland und der Schweiz, haben wir mit Ernie Reinhardt zusammen die Gruppe Transitiv gegründet, weil wir wollten mehr Live-Gesang, haben einen Pianisten dazu genommen und nannten uns Transitiv, haben dann ein Programm entwickelt, Just a Gigolo, was also auch ein Unterhaltungsprogramm war, mit Szenen, mit Talkshow, mit Gesang, mit Tanz, und haben parallel dazu noch das Stück von Sartre bei geschlossenen Türen aufgeführt. Und das hat meinen Hunger auf Schauspielerei noch mal verstärkt. Also ich wollte mich weiterentwickeln. Ich wollte nicht nur Show machen, sondern ich wollte halt wirklich auch in Charaktere schlüpfen und Rollen spielen. Und dann hatten wir die Zusammenarbeit beendet, weil wir auch sehr ausgelaugt waren. Und ich bin dann nach München gezogen, weil ich dort die Möglichkeit hatte, in einer Diskothek zu arbeiten. Und in dieser ersten Zeit in der Diskothek habe ich eben als Bardame gearbeitet, unter dem Namen Rita, und alle mochten mich da. Und da habe ich dann die andere Zeit nebenbei dazu genutzt, mir ein eigenes Theaterstück zu schreiben. Und da habe ich versucht, den Konflikt, den ich in mir immer gespürt habe, zwischen einer sehr verletzlichen, fragilen, zarten Person und einer sehr starken, offensiven, kraftvollen, aktiven Person zu spielen und zu formulieren, also als ein Personenstück. Und das Stück hieß ja Diva zwischen zwei Stühlen. Und wen das anspringt oder interessiert und dass ich sozusagen eine androgyne Erscheinung bin, das war in der Publikation, im Plakat oder in der Werbung, in den Fotos, die ich dabei hatte, immer klar. Ja, also das war der nächste Schritt und ich bin sehr bestätigt worden. Also ich habe sehr viele positive Feedbacks da bekommen und wollte unbedingt dranbleiben. Und ich mache jetzt mal einen Sprung. Die ersten Anfragen für Film und Fernsehen kamen schon Ende der 80er Jahre. Und da habe ich Feuer gefangen an Arbeit für die Kamera. Also es hat mich total begeistert, diese Konzentration für den Moment und nicht jetzt eine Entwicklung einer Rolle im Laufe eines Theaterstücks, sondern eben für den Moment da sein für die Kamera und dann vergiss es, nächste Szene, so. Ja, das hat mir sehr gefallen, hat mich sehr angefeuert. Und über dieselbigen Castingfrauen aus München kamen dann, als ich schon in Berlin lebte, ab 88 halt dann Angebote für Fernsehserien. Also das war, und es waren, und das war schön, es waren durchgehende Rollen. Also nicht nur eine Episodenfigur, sondern durchgehende Rollen. Das war in Hamburg Hagedorns Tochter. Und das nächste war das eigentlich das Spannendste, das war der Schattenmann von dem heute umstrittenen Dieter Wedel. Das war ein Fünfteiler im ZDF. Und da war ich Mimi, das Schmuckstück, ein heroinsüchtiger Transvestit, der als V-Mann arbeitet. Das war schon mal eine Differenzierung der Rolle. Und dann nochmal Großstadtrevier und dann eben Ende der 90er hinter Gittern und auch dann durchgehende Rolle. Das Interessante und wirklich Merkwürdige bei mir ist, ich habe von den Regisseuren, mit denen ich gearbeitet habe, oder auch von Zuschauern oder von Freunden oder von Kollegen, immer die besten Feedbacks bekommen. Also toll und die Energie und die Präsenz, aber keine Folgeangebote. Ne? Also das, ich habe es nicht begriffen. Also warum? Ne? So. Und das hat mir wehgetan. Auf der anderen Seite hatte ich aber immer dann gerade in 90er Jahren Theaterprojekte hier in der Uferfabrik mit Transen und Tunden-Ensembles, wo ich also nicht nur mitgespielt habe, sondern halt auch zum Teil Regie gemacht habe, mitproduziert habe, die Werbung gemacht habe und auch Förderungsanträge gestellt habe. Und das haben wir in 90ern ziemlich viel durchgezogen mit Kolleginnen wie Jérôme Castel, mit die Novak, mit Petra Krause, mit Thema die Göttliche halt, also die Tunden- und Transenkultur. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, dass ich eine unendliche Energie in diese Ensemblearbeit mit den Transen und Tunden gebe, dass aber da eine sehr große Unzuverlässigkeit, und zum Beispiel wir hatten ein Erfolgsstück, 95, 96, Frauen schlafen nie. Das hätten wir locker auf Tournee bringen können, aber wir waren 10 Personen. Und es war nicht möglich, die 10 zusammenzubringen und ein Jahr zu einer Tournee. Und deswegen, also war irgendwann meine Energie so ein bisschen den Bach runter. Und ich dachte, für was? Also ich strenge mich an, ich hole Fördergelder ran, ich mache es für die anderen, ich mache es mit den anderen. Ich liebe es, aber es kam zu wenig sozusagen zurück. Ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, Punkt, jetzt mache ich was Eigenes. Und da fing ich dann mit den Chansonprogrammen an.
In den Zeiten, wo es nicht so gut lief, hast du ja auch schon erwähnt, so diese Downs und diese, wo es wenig Angebote gab, war da die Travestie, hattest du mit der mal geliebäugelt als so einen Job, den du einfach so machst, okay, bringt regelmäßiges Geld, ist irgendwie für eine Abendgage jetzt auch nicht, also waren ja auch nicht die schlecht bezahltesten Gigs, die man hätte machen können, hättest du ja locker machen können. Ja, wie soll ich sagen, mit deinem Aussehen oder mit deinen Fähigkeiten? Oder war es nicht, du hast jetzt eben gesagt, du warst lieber Bardame in München. Also gab es dann, also hattest du das überlegt, dass die Travestie vielleicht auch einfach so ein Brotjob ist?
Gar nie, nee. Es war weit weg. Es war ganz weit weg. Es war außerhalb eigentlich meines Sichtfelds. Ich habe 10 Jahre lang Arbeit fürs Goethe-Institut gemacht. Das habe ich gemacht. Und ich habe kleine Jobs auch zwischendurch gemacht. Aber ich habe an Travestie in Laden und Festengagement und so irgendwie, nee, es war außerhalb meiner Sichtweite. Weil also, ich meine, diese ganzen, wir haben viele Stücke gemacht. Wir haben nach Frauen schlafen nie, haben wir noch Fahrt zur Hölle, Schwester gemacht. Wir haben Prinz gesucht gemacht, wir haben Unkraut vergeht nicht, wir haben Transsibirisch oder Sehnsucht der Wölfe gemacht. Also ich war voll, auch ich wollte zum Beispiel, ich hatte einen sehr starken Ehrgeiz und ich war auch besessen. Ich wollte Joan Crawford spielen. Und dann haben wir mich in den Rollstuhl gesetzt und haben eine Parodie auf Whatever Happened to Baby Jane gemacht und Novak war die Bette Davis. Und also ich habe einfach von Schauspielansprüchen, vom Darstellerischen ganz andere Ziele und Pläne und Energien gehabt. Und das hätte in die Travestie-Ecke in einem Club, das wäre nicht gegangen, glaube ich. Also eine Travestierolle in einem Travestie-Club für einen Film, für ein Fernsehen, sofort.
Ja, hast du schon gespielt. Ja.
Habe ich auch schon gehabt, genau. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt begonnen, meine Chansonprogramme zu machen. Ich habe entdeckt, also vorher hatte ich immer nur für Rollen, für Theaterrollen gesungen. Und plötzlich habe ich ein Feuer auch fürs Singen an sich entdeckt und habe ein Chansonprogramm gemacht mit einer Hommage an den Stummfilm, weil ich ein absoluter Stummfilm-Fan bin. Weil ich finde, dass mit stummem Ausdruck die Essenz aller menschlichen Gefühle zum Ausdruck kommt. Also mit Augen, Mund, Mimik und Körper kann man alles sagen. Und dann habe ich ein Programm gemacht, Ich bin, was du vergessen hast, und habe die Lebensgeschichten und Vitas von ein paar Stummfilmschauspielerinnen, auch schwerpunktmäßig Hollywood, erzählt und dazwischen immer Lieder eingebaut, die ein bisschen zu den Geschichten gepasst haben. Also da war Zara Leander dabei, da war Edith Piaf dabei, da waren alle möglichen dabei, aber eben Live-Gesang. Und ich hatte sehr viel Spaß dann mit Pianisten, mit denen ich dann üben konnte, die mich auch Sachen gelehrt haben, weil ich ja ich habe ja in nichts eine Ausbildung, weder in Schauspiel noch in Bühnen noch in Gesang. Ich bin ja ein Autonomer aus mir selbst heraus, self-made woman oder whatever. Und das hat mir hat mich sehr weitergebracht, auch wie Pianisten dann mit mir gearbeitet haben. Und wie ich live damit eben dann auch bestanden habe. Und das habe ich jetzt eigentlich 10 Jahre habe ich das dann gemacht. Und dann weitere Chansonprogramme, Paris-Berlin mit eben deutsch-französischen Betrachtungen auch auf Kurfürstendamm, Champs-Élysées, Geschichte in Frankreich, Geschichte in Deutschland, Lieder dazu. Und in der Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut konnte ich diese Paris-Berlin-Programme dann immer sehr gut einbringen, weil das waren Seminare, auch die ich zum Teil betreut habe, kulturell mit Deutschlehrern aus Frankreich und Französischlehrer aus Deutschland. Ja, und dann noch das Dalida-Programm, das war ein Event für mich. Ich habe 2007 in Paris eine Ausstellung gesehen über ihr Leben und habe mir die Lieder von ihr angehört und gemerkt, dass ich eine sehr enge Beziehung dazu entwickeln kann, auch zu ihrer Vita. Und damit habe ich auch sehr viele schöne Gastspiele in Hamburg, in München, in Freiburg und schwerpunktmäßig in Berlin eben gehabt. Und es hat sich daraus habe ich mir einen Stand in Berlin erobert, dass ich eben Anfragen bekam. Und die kamen eben dann auch von Theatern. Und seit ein paar Jahren habe ich halt diese glückliche Situation, dass ich im Heppel am Ufer, im Ballhaus Naunenstraße und eben an der Volksbühne Theaterengagements hatte. Und filmisch habe ich mir immer viel gewünscht, viel gehofft, viel gesehnt. Und ein ganz großer Traum ist in Erfüllung gegangen, aber mit einem mexikanischen Regisseur. Mit dem Film Bruma, den wir zum Teil in Berlin, zum Teil in Mexiko, aber ich war nur in Berlin bei den Dreharbeiten dabei. Und ich liebe die beiden, die den Film mit mir gemacht haben. Ja, großes Geschenk.
Also was ich sehr mag, wie du über deine Arbeit erzählst, dass du dich so, dass es so mit dir, auch mit deinem Gemüt so verbunden ist, ne? Dass du so ja, so aufrichtig froh auch und dankbar über diese Arbeit bist oder diesen Weg gehen zu können, das finde ich echt sehr beeindruckend. Das ist ja auch keineswegs selbstverständlich, dass man das so, gerade in den Künsten und aber gibt es ja häufig ja echt auch fiese Kanten und Messer, an denen man so entlang schrappt oder die man in den Rücken gestochen bekommt, wenn man nicht schon sozusagen ganz weit oben ist, sind ja umso mehr, die Messer sind ja, je weiter unten man ist, desto mehr Messer sind da ja. Aber du hast, wird mir jetzt auch erst so langsam in dem Gespräch auch klar, ne? Du findest ja Formen für dich, die für dich Sinn ergeben und dann guckst du, wo die ihren Platz finden. Und trotzdem gehst du immer wieder neue auch Zusammenarbeiten ja ein. Das ist ja auch kein das ist ja in ja, also es ist ein Unterschied zu bestimmten Formen, wie zum Beispiel Tunden-Performances, das hast du ja aber auch ja schon gesagt, ne, dass da eine andere Verbindlichkeit ist und dass es da kein dass es da manchmal knirscht und das, wenn man nur, also bist ja genau dazwischen, ne? Du kommst aus so einer anti-autoritären Geste, aber trotzdem gehst du ja die Hierarchieverhältnisse im Theater und im Film immer wieder ein. Ne? Mhm. Ich danke dir, Dieter Rita, für das Gespräch und die Windungen, die wir nehmen konnten und deine Offenheit.